Herzlich willkommen zur 21. Episode des Jump Gunners Podcast. Heute wieder mit mir und Felix an meiner Seite. Länderspielpause. Zeit für die wichtigen Dinge im Leben, die nicht mit Fußball zu tun haben oder gerade um einen Blick mal vertieft hinter die Kulissen zu werfen. Wir wollen heute ein bisschen natürlich wieder über die Arsenal News der letzten Tage sprechen und auf das Everton-Spiel zurückschauen und natürlich auch auf den neuerlichen Angstgegner aus Watford schauen, der uns am Samstag im Emirates wieder mit seiner Anwesenheit erfreut. Zudem kommt der Saisonendspurt passend zusammen mit euren Fragen und einigen Themen, die wir noch zusätzlich diskutieren wollen hinsichtlich Ticketerwerb und dem, was alles damit so zusammenhängt aufgrund eurer vielen Anfragen in diese Richtung an uns. Ja, Arsenal News ist ja traditionell eine Verletzungs-
Können wir eigentlich Werbung für Ticketkäufe machen bei den Leistungen derzeit?
Ja, das müssen wir gleich nachher nochmal vertiefen. Aber um die Verletzungsupdates kommst du diesmal trotzdem nicht herum.
Ja, da fangen wir einfach mal mit an. Wobei es ja noch offiziell keine wirklichen Zeitpläne gibt, sondern man hört nur so ein Grundrauschen im Walde. Ich glaube, was man wohl fest sagen kann, ist, dass Petr Cech jetzt demnächst eigentlich wieder zurückkommen müsste. Irgendwie, es waren 4 Wochen und das müsste jetzt einigermaßen vorbei sein. Man hat jetzt da keine genaueren Updates gehört. Also das ist die eigentliche positive Nachricht. Ansonsten negative News eigentlich, wohin man nur schaut. Ramsey wahrscheinlich Mitte April, wenn es gut läuft, aber wo eher Ende April, sprich auch da zieht es sich länger hin als ursprünglich mal verkündet worden. Cazorla soll angeblich ein Setback gehabt haben, jetzt nicht derzeit aktuell, sondern auch schon vor etwas längerer Zeit, frühestens Ende April, wobei, wenn man Ende April sagt, heißt das für mich so, warum soll er noch 2 Spiele spielen dann, die anstehen, deswegen würde ich mal tippen, Saison aus, und da können wir nochmal drüber diskutieren, ob es dann überhaupt Sinn macht, dass er mit Spanien zur Europameisterschaft fährt oder sich nie über den Sommer nicht ausruht und an der Fitness arbeitet. Also 2 schlechte Nachrichten schon in Bezug auf Cazorla und Ramsey, und die dritte ist völlig überraschend, Jack Wilshere. Auch da gab es immer wieder mal Gerüchte über einen Setback. Es ist eigentlich völlig unklar. Ich würde auch hier den Tipp abgeben, dass wir ihn diese Saison nicht sehen, wenngleich der Verein sagt, die Recovery läuft eigentlich planmäßig, sprich also auch in 2 Wochen sollte er wieder zumindestens im näheren Umkreis eines Einsatzes sein. Aber ja, wie siehst du das? Wenger hat sich sehr dafür stark gemacht, dass er auch zur Europameisterschaft mitfährt. Hodgson auch, der gesagt hat, er setzt immer noch auf Wilshere. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe die Tage schon mal auf Twitter über ein Karriereende spekuliert. Ich meine, der hat nicht ein einziges Spiel gespielt diese Saison. Im Endeffekt kann man ihn nicht zur Europameisterschaft mitnehmen, aus meiner Sicht. Und Punkt 1 und Punkt 2 ist, ja, der wird diese Saison auch nicht mehr spielen, weil, wie gesagt, was bringt es jemanden für 2 Spiele nochmal im Saisonendspurt da ins kalte Wasser zu werfen?
Ja, es bringt gar nichts. Also ich habe auch mit Verblüffen gelesen, als Hodgson nicht nur Wilshere als in Anführungsstrichen quasi gesetzt nominiert bezeichnet hat, sondern auch noch Ford Dyer von den Spurs, der ja ein sehr gutes Spiel auch gemacht hat gegen die Deutschen jetzt letztens. Also völlig verkehrte Welt und auch ein absolut verblendeter Blick, glaube ich, derzeit auf das Leistungspotenzial von Jack Wilshere, weil man einfach sagen muss, wenn ich eine Saison ohne Pflichtspiel oder ohne Wettkampf, eigentlich ja wirklich ohne komplette Wettkampfpraxis habe.
Er hat doch eigentlich im Endeffekt nicht gespielt, nee, oder?
Nee, gar nicht. Also auch nicht diese Closed-Doors-Spiele oder zweite Mannschaft oder irgendwas in der Richtung. Dann kann ich eigentlich bei einer normalen wettbewerbstreffenden Sicht auf die Dinge von einem Nationaltrainer nicht die Aussage für ernst nehmen, dass man ihn wirklich fast gesetzt dann da mitnimmt. Ich halte es auch für nicht okay, und dass Wenger ihn trotz dieser ganzen Verletzung eigentlich für die EM auch so nach vorne schiebt, zeigt eigentlich auch schon, dass er keine Erwartung hat, dass das rein verletzungstechnisch überhaupt funktioniert, weil sonst würde er das nie tun. Sonst würde er wahrscheinlich im Eigeninteresse des Vereins eher diese Zurücknahme propagieren, so wie er es eigentlich in den letzten Jahren ja auch immer gemacht hat und machen musste vor Länderspielen.
Frage ist ja jetzt, wie man mit diesem Konflikt umgeht und wie man sich da auch generell als Verein positioniert. Auf der einen Seite hast du letztendlich das Interesse der Nationalmannschaft und des Nationaltrainers und sicherlich auch den Wunsch und das Interesse des Spielers, bei so einem großen Turnier natürlich dabei sein zu wollen. Auf der anderen Seite hast du den Verein, den Trainer, verletzten Team, die halt dann auch sehen, okay, der hat jetzt eine ganze Saison nicht gespielt, bringt es auch im Hinblick auf die nächste Saison, weil das ist ja letztendlich der entscheidende Punkt, den man in die Diskussion mit einbringen müsste. Tut man Wiltshire damit einen Gefallen, wenn er jetzt im Sommer 4 Wochen in Frankreich bei der Europameisterschaft spielt, ohne jegliche Wettkampfpraxis, ohne Saisonspiel, auch im Hinblick dann eben auf eine neue Saison, wo man, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, zumindest wieder etwas stärker mit ihm rechnen könnte und er auch eine wichtige Rolle im Mittelfeld bei uns spielen könnte. Tut man ihm also damit einen Gefallen, wenn man ihn jetzt da 4 Wochen in Frankreich auflaufen lässt, oder nutzt man die Zeit nicht eher zur Regeneration, zum Fitness, auch nochmal ein bisschen zur Erholung, weil er ja sowieso verletzungsanfällig ist, dass man da vielleicht in der Hinsicht ein bisschen für Stabilität sorgt, dass er dann vielleicht ausgeruht und fit auch mal so eine komplette Vorbereitung mitmachen kann und dann eben vielleicht wieder etwas weniger verletzungsanfällig in diese Saison starten kann. Oder das wäre die ideale Lösung aus meiner Sicht, der spielt einfach nicht mit. Ich meine, das ist jetzt auch sehr einfach zu sagen aus unserer Perspektive, aber ich glaube, für den Verein wäre es die beste Lösung. Oder man sagt, er nutzt eben die Teilnahme und eine Beteiligung an der englischen Nationalmannschaft dahingehend, dass er das benutzt, um wieder ein bisschen in die Spielpraxis zu kommen. Er eben jetzt nicht der gesetzte Spieler im Mittelfeld ist, sondern vielleicht mal ein paar Kurzeinsätze bekommt an der Fitnessarbeit, um zu gucken, klappt das in irgendeiner Form wieder. Das wäre dann sozusagen die Kompromisslösung, dass man sagt, okay, gut, er wird quasi mit berücksichtigt. In Absprache mit des Vereins bekommt er aber eben aufgrund der verletzten Historie keine zentrale Rolle.
Ja, ich finde, man kann ihm auch gar keine zentrale Rolle geben. Also ich kann bei einer Europameisterschaft meiner Meinung nach nicht auf einen Spieler setzen, der kein einziges Spiel bestritten hat. Das Argument, Fitness zu sammeln im Rahmen eines, in Anführungsstrichen ausgedehnten Trainingslagers über 4 Wochen, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber in jedem der Konstellationen, die jetzt gerade aufgezählt hast, können eigentlich nur die Interessen von Arsenal im Vordergrund stehen, weil wir natürlich nachher wieder damit stehen, dass wir das Risiko haben, dass er im Endeffekt nachher wieder verletzt ist. Und eigentlich würde auch eine gute Vorbereitung ausreichen mit Extraschichten und dann den normalen Vorbereitungsspielen im Vorlauf einer Saison, um wieder anzuknüpfen an den Rhythmus. Also da denke ich, sollten die Interessen des Vereins im Vordergrund stehen. Ob man das jetzt schafft, mit der Nationalmannschaft in Abstimmung irgendwie nur auf Kurzeinsätze zu beschränken, kann ich mir nur vorstellen aus der Situation an sich, dass einfach andere Spieler durch die Leistung, die sie Saison übergebracht haben, einfach den Vorzug erhalten müssten, was meiner Meinung nach auch eine von sportlicher Seite betrachtet faire Geschichte wäre, ohne jetzt da irgendeinen Asenspieler bevorzugen zu wollen. Ne?
Gut, die Frage ist natürlich, oder der Nachteil, der sich ergibt, wenn er mitfahren sollte, würde natürlich auch bedeuten, dass er wieder verspätet erst in die Vorbereitung auf die Saison eintritt, weil man kann ja schon davon ausgehen, dass die englische Nationalmannschaft bei allen negativen Ergebnissen bei solchen großen Turnieren der letzten Jahre diesmal vielleicht doch eine etwas bessere Chance haben, weiterzukommen im Turnier. Heißt im Endeffekt natürlich auch, dass er sowieso dann erst später wieder in die Vorbereitung reingeht. Also das muss man natürlich auch in irgendeiner Form noch mit berücksichtigen. Gut, also was die Verletztenfront angeht, nicht so wirklich gute News. Alle Leistungsträger im Mittelfeld fallen auf alle Fälle noch ein paar Wochen aus, muss man eben gucken, dass die Kombination Enneny, Coquelin, Flamini als eventueller Backup-Ersatz jetzt zumindest durchhält und man vielleicht auch nochmal hoffen kann, dass Mikel Arteta auf seine letzten Tage den ein oder anderen Kurzeinsatz bekommen kann. Das so viel zu den verletzten Updates. Dann für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Vertragsverlängerung für Matt Macy, unserem dritten Torwart, der diese Saison immerhin schon 15 Mal auf der Bank Platz nehmen durfte, entweder wenn Cech oder Ospina verletzt waren. Man hat ihn jetzt länger an den Verein gebunden. wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass die Perspektiven für ihn aus meiner Sicht für häufigere Einsätze jetzt, sollte es nicht irgendwie zu schwerwiegenderen Verletzungen kommen, natürlich begrenzt sind, aber er spielt natürlich dann eben in der U-Mannschaft. Wenn wir schon bei Thema Torhüter sind, wir können ein Gedankenspiel in der Hinsicht machen, Ospina versus Čech jetzt für die Nummer 1 in den letzten Saisonspielen. Ospina ist wieder fit, Ospina ist fit, Čech wird hoffentlich wieder demnächst fit. Glaubst du, dass das irgendwas an der Konstellation ändert, auch unter der Berücksichtigung, dass wir keine Pokalspiele mehr haben, sondern nur noch Ligaspiele? Oder wird Wenger jetzt sagen, okay gut, Čech war meine Nummer 1 und wird es dann auch für die letzten 8 Spiele sein?
Ich denke, dass gar keine Veränderungen da in der Sichtweise von Wenger sich einstellen werden und auch nicht sollten. Ospina hat super gehalten in der Zeit, jetzt wo er die Nummer 1 verletzungsbedingt war. Ob er jetzt ganz fit wieder ist, habe ich jetzt im Finale nicht verfolgen können über die Länderspiele, weil er ja dort etwas angeschlagen hineingegangen war nach der Aktion bei Everton. Aber da hat man jetzt auch nichts Negatives mehr in der Rückmeldung gehört.
Also, er hat auf alle Fälle gespielt für Kolumbien, von daher.
Genau, deshalb denke ich auch, dass das insofern safe ist. Aber wenn Čech wieder voll einsatzfähig ist, sehe ich da absolut gar keine Veranlassung, daran zu rütteln, auch nicht vor dem Hintergrund, dass wir keine Pokalwettbewerbe mehr haben und da nicht mehr rotieren können und Ospina Einsatzzeit geben könnten. Dafür ist Čech einfach zu stark und auch von der Persönlichkeit im Team, glaube ich, zu wichtig jetzt im Endspurt der Saison, als man da sich auf Experimente einlassen sollte.
Gut, sind wir mal wieder einer Meinung. Es kommt ja nicht häufig vor.
Fast nie.
Gut, nächster größerer Punkt, Länderspiele mit Arsenal-Beteiligung. Am Samstagabend in Berlin, 3-2 Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen die deutsche Nationalelf. Du hast das Spiel nicht gesehen, ich habe es mir angesehen, allein auch nur, um ein bisschen Arsenal-Beobachtung zu machen. Mehrere sonst oder größere Gründe habe ich eigentlich nicht, irgendwelche Spiele der deutschen Nationalmannschaft anzugucken. Mesut Özil, wie alle anderen auch, mit einer äußerst schwachen Leistung, also eigentlich nicht auf dem Platz existent. Hat man häufiger schon mal gesehen, dass er in solchen Testspielen nicht die Leistung abruft, die man eigentlich von ihm erwarten dürfte.
Aber eine Vorlage hat er doch gegeben, oder habe ich das falsch gesehen?
Eine Vorlage hat er gegeben, ja. Aber sonst war er im Endeffekt unsichtbar, wie aber alle anderen, wie Reus, wie Müller, auch teilweise wie Toni Kroos.
Hashtag Turniermannschaft.
Hashtag Turniermannschaft oder Özil ist einfach so mit dem Verein verbunden, dass er einfach überhaupt nichts riskieren wollte, damit er topfit ist für die letzten Saisonspiele.
Das wird es sein.
Das wird es sein. Damit kommen wir zum Thema Özil etwas ausführlicher. Er hat, wie soll man das sagen, Abwanderungsgedanken geäußert oder zumindest Unzufriedenheit, wenn man das vielleicht mal etwas neutraler formulieren möchte. Er hat gesagt, dass ihm das alles nicht so passt, dass man wieder nicht um den Titel mitspielt und dass das alles nicht so ordentlich läuft bei Arsenal. Wollen wir dieses Thema höher hängen, als man es vielleicht tun sollte, oder kommentieren wir das schon?
Ja, wir kommentieren es auf jeden Fall, dafür sitzen wir jetzt auch hier. Und ob man es jetzt super hoch hängen sollte, weiß ich nicht. Das sind natürlich auch immer diese Themen oder diese Piekser, die man dann aus der Presse natürlich auch hören will. Aber das Argument, dass man wieder nicht um den Titel mitspielt, ist etwas, was, glaube ich, kein Arsenal-Spieler auch nur im Ansatz als Kritikpunkt oder als Unzufriedenheit in den Mund nehmen sollte. Weil das natürlich einfach mal die Quadratur des Kreises ist. Ich kann nicht solche schlampigen Leistungen abliefern in den letzten Wochen, in den entscheidenden Spielen, bei Vorsprung in der Tabelle, den ich habe, und dann nachher sagen, oh, das ist aber alles hier nicht toll, ich spiele nicht um die Meisterschaft mit. Also ich kann...
Verbunden war es denn ja mit so einer unterschwelligen Kritik, wie, wir tun nicht vom Verein genug, um an solche Titel mitspielen zu können.
Also da halten wir mal fest, grundsätzlich kann man das äußern, keine Frage, in dieser Saison aber völlig fehl am Platz. Und spricht auch und deutet auch auf eine völlig verquerte Ansicht der Liga. Wenn man sich die anguckt, hätte man einfach konzentriert gespielt, wäre das gar keine Frage. Man würde die Liga gewinnen, man kann sich dann immer noch unterhalten, ob man mehrere bessere Spieler haben muss, ob man im Sommer viel investieren muss, was ja dann die weiteren Ausführungen von Özil in diesem Interview waren, die ja darauf hindeuten ließen, hallo, ich möchte gerne bitte Verstärkungen im Sommer, sprich, ich möchte hier bleiben. Aber auch das ist für mich einfach gar keine Frage. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe auch schon mal angesprochen. Da muss ein Verein wie Arsenal auch als einfach mal knallhart sein. Da wird nicht verkauft, da wird höchstens zugekauft und da wird nur abgestoßen, was qualitativ unterste Schublade ist. Da haben wir zwar einiges noch von, aber das musste eben abstoßen. Und da brauchen wir uns auch nicht von solchen Diskussionen irgendwie leiten zu lassen, uns davon irgendwie verrückt machen zu lassen. Also da muss einfach eine harte Linie gefahren werden. Und da bestimmt der Verein, welche Spiele abgegeben werden. Und das ist sicherlich nicht mehr so Özil.
Ja, da bist du ja schon wieder hochgefahren jetzt eben gerade.
Ja, aber das ist doch wahr, oder? Also ich meine, solche Aussagen, die sind doch nur, die regen einen doch nur auf.
Ich finde, er hat natürlich in dem Sinne mit, man muss weiter investieren, dann spricht er natürlich einen wichtigen Punkt an, weil dieses Kaufen der Superstars à la Alexis und Özil, haben wir auch schon häufiger gesagt, ja, ist dann auch Verpflichtung für den Verein.
Ganz klar, wenn ich nur die Passage nehme, völlig d'accord, dann ist alles in Ordnung, da bin ich sowas von bei ihm, da würde ich am liebsten noch selbst mit Geld drauflegen. Aber beim Rest, da muss man auf jeden Fall mal den Ball flach halten von der Spielerseite, ob es jetzt Özil oder wer auch immer ist. Das geht einfach dann nicht, ne?
Gut, behalten wir das Thema Özil in dem Sinne auf dem kleinen Köcherchen in dem Sinne, dass wir es sicherlich nochmal in den nächsten Wochen und Monaten zur Vorlage irgendwann wiederbekommen, weil das Thema wird...
Sicherlich, spätestens wenn Barcelona anklopft und dann gebe ich schon alles unter Dach und Fahrrad.
Zum Beispiel. Ja. Weiter geht's mit Länderspielen und Arsenal-Beteiligung. Danny Welbeck im selben Spiel aktiv gewesen für England. Aus meiner Sicht eine ordentliche Leistung. Man hat schon gemerkt, dass er... Ja, noch nicht so hundertprozentig fit ist, weil er jetzt auch noch nicht so viele Spiele wieder absolviert hat, aber sehr vielversprechend, sehr laufstark, gute Einsatzbereitschaft, hat sowohl mal rechts gespielt als auch links, also teilweise auch sehr flexibel, mit Harry Kane auch ein bisschen getauscht. Das sah ganz gut aus und ich glaube auch, dass wenn er jetzt fit bleibt im Sommer, er eine super Gelegenheit hat, keine schlechte Saison zu spielen in der nächsten Saison, weil ich glaube, wenn er verletzungsfrei ist, ist er ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Walcott nur auf der Bank, wurde nicht berücksichtigt. Muss man mal schauen, ob Hodgson am Dienstagabend gegen Italien ihn vielleicht von der Bank bringt oder eventuell sogar mal mit einem Startelf-Einsatz belohnt, in Anführungsstrichen. Kieran Gibbs, hast du die Geschichte gehört?
Ehrlich gesagt nicht, aber wenn du jetzt schon so lachst, dann...
Ja, Kieran Gibbs scheint in irgendeiner Form, also er war nicht im Kader für das Spiel jetzt am Samstag und ich habe es auch noch nicht hundertprozentig nachvollziehen können, aber ich glaube, er wurde in irgendeiner Form angerufen vom Verein oder vom Trainer, dass er eventuell nachnominiert werden sein sollte, aber er wurde ist irgendwie nicht auffindbar gewesen, sondern im Urlaub. Aber das muss ich nochmal, also jetzt nur... Vermutung meinerseits jedenfalls, machte vorhin die Runde irgendwie, dass Gibbs ja wo auf einem sehr guten Urlaub sein müsste, dass er nicht erreichbar wäre, weshalb auch immer.
Fufis im Club hat er geschmissen.
Gut, jedenfalls spielte keine Rolle und auch mit Blick auf die Europameisterschaft jetzt in Frankreich wird es ganz interessant sein, ob Gibbs, nachdem er seine Stamm-Linksverteidiger-Position ja schon vor längerer Zeit verloren hat, nochmal wieder Stamm-Linksverteidiger für die Engländer sein wird. Gucken wir mal. Weiter geht's. Alexis hat verloren mit Chile 1-2 gegen Argentinien. 90 Minuten durchgespielt. Kein Tor gemacht. Di Maria hat getroffen, unter anderem in dem Spiel. Alexis 90 Minuten lang gespielt und die reisen noch nach Venezuela in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also wieder ziemlich viel Reisestress. Und dann Samstag geht es für ihn ja schon weiter. Joe Campbell 1-1 mit Costa Rica auf Jamaika, ist in der letzten Minute ausgewechselt worden. Auch die spielen in der identischen Ansetzung nochmal Dienstag auf Mittwoch. Elneny hat mit Ägypten 1-1 gegen Nigeria gespielt und damit gegen Alex Iwobi, der sein Debüt in der Nationalelf gegeben hat.
Konnten die Engländer ihn nicht mehr abfangen auf letzten Wege, was?
Die
Engländer konnten
ihn nicht mehr abfangen und die treffen Dienstagabend auch nochmal beide aufeinander, dann allerdings in Ägypten das Spiel.
Ja, da sollte man aufpassen, dass man ins richtige Flugzeug steigt, ne?
Das könnte passieren, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht in irgendeiner Form, war ja nur ein, Anführungsstrichen, Verrückter heute.
Finden Sie das nicht alle?
Ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube nicht, dass sich da irgendwas an der Sicherheitslage in Ägypten jetzt groß geändert hat heute. Dann, Callum Chambers spielte mit der englischen U21 1:1 gegen die Schweiz. Torschütze übrigens Shuba Akpom für England. Ja. Auch den haben wir ja eigentlich wieder in der nächsten Saison rein theoretisch unter Vertrag. Mal gucken, was wir mit ihm machen.
Sehr, sehr interessanten Spieler. Also da sollten wir wirklich schauen, dass uns der nicht irgendwie durch die Lappen geht in irgendeiner Form.
Ja
gut, da
steht ja noch unter Vertrag.
Ja, aber die Begehrlichkeiten werden da sicherlich im Sommer auch von einigen Vereinen kommen. Da hab ich, bin ich ganz optimistisch, in Anführungsstrichen, dass das passieren wird. Von daher, ich glaube, der Junge hat Potenzial, hat ähnliche Explosivität wie Welbeck. Er kann vieles auch in der Weise abrufen, von der Grundschnelligkeit, von der Durchsetzungskraft. Da sollte man schauen, ob man ihn vielleicht irgendwie gut einbauen kann. Hängt natürlich davon ab, auch wie man im Sturm agiert, im Transferfenster, ob da Möglichkeiten bestehen, ihn mit einzugliedern oder ob man es wieder über ein Loan-Geschäft versucht, obwohl ich glaube, dass er eigentlich diese Hürde, die man durch diese Leihgeschäfte eigentlich immer überbrücken will, schon lange übersprungen hat, weil er auch bei Hull wirklich eine super Leistung liefert diese Saison. Ja, man sollte ihn wirklich nah im Fokus behalten für die nächste Saison und die Planung auf jene auch.
Wird man wahrscheinlich auch machen und dann gucken, ob man Platz für ihn findet. Weiter im Konzert. Hector Bellerin, 90 Minuten lang gespielt mit der spanischen U21, 3:0 verloren gegen Kroatien, aber gegen Norwegen gewonnen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist Bellerin auch schon wieder in London sicher zurück. Serge Gnabry wurde für die deutsche U21 beim 4:1 gegen die Färöer nicht berücksichtigt. Da stellte sich dann für mich auch wieder die Frage, als ich das gelesen habe, sehen wir den überhaupt nochmal in der A11 bei Arsenal oder aufgrund der vielen Verletzungen haben die ihn so weit zurückgeworfen, dass wir jetzt endlich keinen Platz mehr für ihn finden?
Das ist ganz schwer. Tendenziell würde ich sagen, dass wir ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen, also in der A11 zumindest nicht, weil ich nicht sehen kann, wo er jetzt tatsächlich reinbrechen könnte in einem relativ kurzen Zeitfenster. Es ist sowieso relativ mysteriös von der Entwicklung her. Im Leihgeschäft hat er kein Spiel gemacht, glaube ich. Ne? Absolut keins jetzt, ne, im Endeffekt.
Wenig, da gab es dann noch den Ärger zwischen Toni Pulis, ja, genau, und Wenger aufgrund des vorzeitig beendeten Leihgeschäfts mit.
Ja, das war ja dann erst bestritten worden, die vorzeitige Beendigung, dann doch nicht. Und im Endeffekt war er dann doch wieder zurück. Aber es ist gar keine Option einfach irgendwie auch in den Gedankengängen, auch wenn man selber den Kader so betrachtet, weil er ja scheinbar fit sein muss, sonst wäre er ja für die Nationalmannschaft nicht unterwegs. Ja, es ist wirklich eine ganz mysteriöse Geschichte, warum das da in der Entwicklung irgendwie gar nicht mehr vorangeht. Und ich sehe ihn in der A11 ehrlich gesagt nicht, auch wenn ich es bedauern würde, weil ich glaube, dass er eigentlich sehr viel Potenzial hat, aber das hat man ja bei vielen Spielern schon in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht unbedingt immer ein Gradmesser dafür ist, wie die Einsatzzeit nachher auch getaktet ist.
Oder genau umgekehrt, dass ganz viele Einsatzzeit bekommen, die das Potenzial nicht wirklich haben.
Ja, das gibt's auch.
Gut, nächster größerer Punkt, den wir kurz ansprechen sollten, sind Transfergerüchte. Das fängt ja jetzt leider schon wieder so ein bisschen an, hat man auch Fluch und Segen dieser Länderspielpause. Einerseits ist man ein bisschen Zeit durchzuschnaufen für die Vereine, andererseits wird dann gleich wieder eben, wenn die Nationalspieler weg sind, drüber spekuliert, wo sie in der nächsten Saison hingehen. Drei Sachen habe ich eigentlich gehört, die wir vielleicht kurz anreißen sollten und diskutieren könnten. Das eine war, da wurde ich letzte Woche auf einer Party gefragt von einem Bayern-Fan, da war ich erstmal ganz baff, woher der das wusste, weil ich hatte davon noch nichts mitbekommen. Zeigt eigentlich nur, dass ich mich gegen solche Gerüchte einfach sinnvollerweise wehre. Aber Hector Bellerin zum FC Bayern als Nachfolger von Philipp Lahm.
Ja, super. Ich würde eher sagen, dass du das von noch nichts wusstest, zeigt, dass du nicht in die absoluten Tiefen der Yellow Press einsteigst, was ja auch immer nicht verkehrt ist.
Angeblich 13 Millionen Euro Ablöse.
Ja, A, schon zu wenig. B,
geben wir ihn nicht ab.
Nein, das ist Bellerin ist gleiche Basis eines Spielers, wo wir nicht darüber diskutieren dürfen, ob wir ihn abgeben, weil er einfach so viel Zukunftspotenzial hat, einen so derartig großen Sprung in dieser Saison gemacht hat, die er auch bestätigt hat, zwar in den letzten Spielen ein bisschen schwankend, aber trotzdem eigentlich konstant auf hohem Niveau gespielt hat. Und einen solchen Spieler darfst du nicht abgeben, vor allen Dingen, wenn du ihn von Barcelona in jungen Jahren bekommen hast, und Barcelona den Fehler gemacht hat, einen Spieler abzugeben und den Fehl einzuschätzen. Dann gibst du ihn nicht ab. Und ich glaube, klar, Philipp Lahm wird sicherlich nicht mehr lange spielen.
Bayern wird Bedarf haben auf der Rechtsverteidigerposition. Es
selbstverständlich. Gibt nicht
viele gute Rechtsverteidiger.
Das ist das Problem. Und Bayern guckt natürlich auch immer sehr progressiv und schaut dann auch, macht auch nicht vor Namen wie Philipp Lahm dann halt, wenn das Alter erreicht ist und das Potenzial nicht mehr da ist, was jetzt bei Lahm meiner Meinung nach nicht der Fall ist, aber dann schaut man schon und dann sortiert man auch raus und man weiß auch nicht, was Ancelotti für Vorstellungen hat für die nächste Saison, aber sicherlich auch eine Menge. Aber von Bellerin, da kann man mal schön die Finger von lassen, beziehungsweise kann dann einfach mal ein P vorsetzen. Das muss einfach dann nicht sein.
Ja, zur Not kriegt er halt nochmal eine kleine Gehaltserhöhung bei uns. Auch da haben wir ja genug Geld eigentlich vorhanden. Dann Punkt 2, Granit Xhaka zu Arsenal. 43 Millionen Ablöse soll bereits laut diverser, mehr oder weniger seriöser Medien Treffen stattgefunden haben zwischen Wenger und seinem Berater.
Ja.
Frage 1, brauchen wir Xhaka? Frage 2, wenn du es schätzen würdest auf einer Skala von 0 unwahrscheinlich bis 10 wahrscheinlich, wie würdest du den möglichen Transfer einschätzen? Also sehen wir Xhaka im Sommer
bei Arsenal? Ja, gehe ich mal erst auf Frage 2 von der Einschätzung und dann arbeiten wir uns da mal vor. Vom derzeitigen Standpunkt basierend darauf, dass dieses Treffen nach meiner Ansicht so gut wie bestätigt ist. Das ist auch, glaube ich, von Raphael Honigstein auch im Laufe der Woche auf Twitter irgendwie bestätigt worden, was natürlich für sie sehr tödlich spricht, weil da schließlich mal ein Gast war bei uns, aber nein.
Die Frage war, could it happen?
Ja, ich weiß, es ist alles ein bisschen, man liest auch in viele Sachen mehr rein, als drin ist, keine Frage. Aber basierend auf den Ereignissen und Meldungen der letzten Tage würde ich das Ganze nach momentanem Stand mal so auf 7,5 einschätzen. Was sehr hoch ist. Aber ich glaube, dass
2,5 Prozentpunkte Spielraum lässt.
Ja, genau. Man hat immer noch ein bisschen die Möglichkeit, nach hinten abzuspringen und zu sagen, ja, aber ich habe es ja nicht mit 10 beziffert. Kommen wir eigentlich zu der viel interessanteren Frage, ob das überhaupt ein Wechsel wäre, der Sinn macht. Das waren viele Tweets, die ich unter der Woche bekommen habe von Leuten, die natürlich wissen wollen, was ist es für ein Spieler? Kann der einen weiterbringen? Ist er das Geld wert? Klar, 43 Millionen ist natürlich eine Menge für einen Spieler, der diesen Glamour-Faktor hat, ne? Also das muss man ja mal fairerweise sagen. Aber ich glaube, diese Zahlengeschichten, das haben wir ja schon ausführlich auch im letzten Sommer schon besprochen, die diktiert der Markt, die sind sowieso jenseits von Gut und Böse. Das heißt, ich möchte mich eigentlich ein bisschen mal darauf konzentrieren, ob Xhaka eigentlich ein Spieler wäre, der uns weiterbringen könnte. Und da waren wir ja schon mal im Winter in der Diskussion und hatten eigentlich ja auch die Schlussfolgerung gezogen, dass es ein Spieler ist, der definitiv mit sehr hohem Potenzial und auch in der Position, in der wir eigentlich gesucht haben, so defensives Mittelfeld, aber auch mit Option vielseitiger Einsatzfähigkeit in den offensiveren Bereich, eigentlich ein Name ist, an dem man momentan in Europa nicht vorbeikommt. Auf hohem Niveau. Man hat jetzt Elneny geholt, der auch gut eingeschlagen hat, wo man wirklich auch keine Beanstandung eigentlich bisher nach vorne bringen kann. Von daher ist die Frage der Notwendigkeit natürlich dann gegeben, wenn man Elneny und Kokkelan sieht. Aber
naja gut, aber wir brauchen ja ein bisschen Tiefe
unter
der Voraussetzung, dass Flamini, Rosicki und Arteta sicherlich nicht mehr dabei sein werden.
Genau.
Ramsey auf der 6 nie so wirklich gut funktioniert und man jetzt nicht weiß, wie Cazorla aus dieser längeren Verletzungsperiode rauskommt. Und wenn man halt 4 wirklich gute Spieler auf dem Bereich hat und man weiß, dass die auch noch anderweitig einsetzbar sind, würde zumindest die, also da haben wir auch schon häufig darüber diskutiert, dass wir eigentlich einen guten Sechser noch brauchen.
Ja, das ist, denke ich, auch der Weg oder die Argumentation, wie man an das Thema rangehen muss. Also man muss es über Tiefe sehen und über Abgänge im Sommer, um das aufzufangen. Und Xhaka spielt nicht nur diese Saison, sondern auch davor die Saison wahrscheinlich noch besser. Eine super Runde für Gladbach. Hat eine Menge auch in der Passquote getan. Also ich habe sie jetzt nicht auf dem Schirm, aber sie lag, glaube ich, jenseits der 80% bei den Pässen, die er in den offensiven Bereich vollzogen hat. Und auch so hat er hat auch Leader-Qualitäten. Also so empfinde ich zumindest ihn als Spieler. Er hat natürlich diese leichte Problematik der kurzen Zündschnur, um es mal so zu sagen.
Flamini-Syndrom.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele gelb-rote Karten und rote Karten er schon bekommen hat in seiner Zeit in Gladbach, aber es sind proportional viele für die Zeit, die er dort spielt. Und auch so sehr viele.
Aber das ist ja eine Charaktereigenschaft, die man eigentlich beheben kann.
Ja, ne? Das ist, A, kann man sie, man kann darauf einwirken, aber B, finde ich es auch, es zeigt natürlich diese Leader-Eigenschaft, die beispielsweise damals auf Jera hatte. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr hoher Vergleich, aber es geht jetzt nicht um den Spieler an sich, sondern einfach um diesen Charakterzug, diesen Fighter-Willen und dafür vielleicht auch mal das Bein stehen zu lassen. Und das sind so Geschichten, die eigentlich sympathisch sind und die Hasen ja eigentlich auch immer vorgeworfen werden, dass sie solche Spieler nicht haben. Von daher ist das für mich kein Argument, was von einigen auch öfter mal herangeführt wird. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass ein Trainer, der ja sehr wahrscheinlich nach eigener Aussage Walter Wenger heißen wird, darauf Einfluss nehmen kann und das auch beheben kann.
Gut, Trainer Wenger ist ein gutes Stichwort. Wir haben noch zwei kurze Meldung, die wir kurz besprechen könnten. Das eine ist, dass Wenger selbst sagt, er ist nächste Saison Trainer. In einem Interview in Frankreich mit beIN Sports gesagt, er sieht überhaupt keine Veranlassung, den Verein zu verlassen. Und Punkt 2, der sich ganz gut darin anschließt, ist, dass Usmanov, einer unserer Anteilseigner, Wenger Rückhalt gegeben hat. Hat gesagt, dass die Ergebnisse von Arsenal in irgendeiner Form stabil sind, spricht wahrscheinlich vor allen Dingen auf die finanziellen Sachen an, weil sportlich, klar, Stabilität in dem Sinne, dass man wahrscheinlich immer unter den Top 4 in England ist, aber hat eben gesagt, dass er überhaupt keine Veranlassung sieht, dafür zu sorgen, dass ein neuer Trainer gesucht wird. Und wenn wir jetzt mal diese beiden Puzzleteile zusammennehmen und unter der Berücksichtigung, dass Dan Kroenke überhaupt keine Ahnung von Fußball hat und sich da nicht groß weiter einschalten wird, sind die Zutaten dahingehend gemischt, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass wir keine Trainerdiskussion im Sommer bekommen werden. Es sei denn, ich glaube, dieses kleine Türchen sollte man sich doch noch offen halten, dass wir jetzt die restlichen Saisonspiele ganz fürchterlich spielen und nur Fünfter werden oder so. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass Wenger jetzt vorzeitig den Verein verlassen wird.
Ja, es ist ja eine wirklich weiterhin sehr viel diskutierte Thematik auch. Nach unserer letzten Ausgabe und in der Zwischenzeit hat sich das eigentlich ja auch nicht wirklich sehr stark beruhigt. Und jetzt kommen natürlich diese weiteren Aussagen von Usmanov noch hinzu und auch das Interview mit Wenger jetzt ganz, ganz frisch. Zeigt aber sehr stark auch das, was wir eigentlich in der Quintessenz in unserer letzten Ausgabe ja auch schon hatten, dass wir sehen müssen, dass von alleine ein Abgang nicht erfolgt und eine Druckkulisse seitens des Boards ebenso fehlt, was zu dem Ergebnis führt, dass alles beim Alten bleibt.
1-1 sind 2.
Genau, 1-1 sind da tatsächlich mal 2. Ja, man kann sich ja in vielen Sachen da aufreiben und es ist auch schwer, zu einem Ergebnis zu kommen, das gut oder schlecht ist. Und da muss sicherlich jeder auch seine eigene Meinung finden. Wir haben da sicherlich in der letzten Ausgabe viel drüber diskutiert und auch einige Statements schon abgegeben. Also da könnt ihr auch nochmal reinhören. Zu der Thematik hatten wir da ausführlich diskutiert und eure Fragen auch aufgenommen. Die Sache, die sich da natürlich dann anschließt, ist, wenn wir jetzt gerade auch von der Thematik Xhaka kommen, die wir gerade hatten, wenn der Verlauf eines Wenger-Verbleibs oder eines sicheren Wenger-Verbleibs dann so aussieht, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und jetzt schon nach Spielern wie Xhaka auch in dem Preisniveau Ausschau halten und versuchen, das früh irgendwie dingfest zu machen, ja, dann soll es auch bitte so sein, wenn wir dann das Ganze noch erweitern durch mehr Transfers. Aber wenn das die Herangehensweise ist, mit etwas mehr Weitsicht, wäre es ja vielleicht dann nicht verkehrt, wenn das Ergebnis dieser Diskussion der letzten Wochen sein kann, optimistisch gedacht. Auch wenn es im Ergebnis beim gleichen Trainer bleibt. Aber man muss ja manchmal auch so positive Effekte aus einer Diskussion, aus einer Entwicklung, aus Fanreaktionen vielleicht mal mitnehmen. Und wenn es das ist, dann wäre es ja schon mal zumindest ein Schritt nach vorne, den man als positiv bezeichnen könnte.
Ich sehe uns hier schon wieder in 4 Monaten sitzen und wie letztes Jahr früher Transfer eingetütet, damals oder letzten Sommer Petr Cech und dann ja, wir sind super active im Transfermarkt 24/7 und also ja, das ist null Garantie. Also da wurde ich häufig jetzt schon, was das angeht, enttäuscht. Deswegen
halten wir fest, dass wir in 4 Monaten hier sitzen, aber lassen uns auf keine Ergebnisse ein.
Okay, gut. Dann machen wir eine kurze Pause und nach dem Jingle sprechen wir kurz über eure Fragen, gehen auf die Möglichkeit ein oder erzählen ein bisschen was über, wie man an Tickets kommt und nicht kommt und gucken natürlich ganz ausführlich auf Spieltag 32 am Samstag gegen Watford. Teil 2 der 21. Episode vom German Gunners Podcast. Wir haben eine Frage bekommen von @pipilotta3 auf Twitter. Eine etwas längere Frage. Er hat gesagt, oder die Aufforderung war, wir haben ein unbegrenzt großes Transferbudget in diesem Sommer. Und er fragte, wen würden wir verkaufen, wen würden wir holen, um eine stabile Arsenal-Mannschaft 2016, 2017 zu bekommen. Du darfst zuerst anfangen und dann gibt es meine Antwort.
Also es ist ja gar nicht so fiktiv, die Frage mit dem unbegrenzten Transferbudget, wenn wir das mal runterbrechen auf die finanziellen Leistungen oder Leistungsvolumen des Vereins. Aber wen würde ich abgeben? Zumindest die offensichtlichen Verdächtigen, also Flamini, Osicki wird auch abzugeben sein, Arteta wird abzugeben sein. Habe ich noch jemanden vergessen von den offensichtlichen? Ja, Walcott natürlich. Von den offensichtlichen. Auch Chamberlain, das sind so für mich zwei Sachen. Wir hatten das schon öfter mal diskutiert und dass wir auch im Endeffekt nicht glauben, dass passieren wird. Aber wenn man jetzt mal in einem sich hypothetisch entwickelten Diskussionsbereich befindet, würde ich es durchaus nehmen. Und man hat ja auch Gerüchte aus Liverpool war es, glaube ich, gehört, ne? Für Oxlade-Chamberlain mit einer Summe von irgendwie um die 40, habe ich mal gelesen unter der Woche.
Die sind auch völlig.
Ja, ich hab gedacht, erst es ist jetzt 1. April schon, habe ich geguckt, nein, war es noch nicht. Und dann habe ich einfach laut angefangen zu lachen, habe gesagt, ich kann euch gerne mein Auto anbieten, ich fahre ihn selber rüber. Was ist das Übliche, was man so macht bei solchen Transfers? Aber das wären jetzt in einem hypothetischen Raum Spieler, die ich abgeben würde, wo ich auch glaube, dass man auch einigermaßen ein ganz gutes Budget erzielen kann, alleine weil es englische Nationalspieler sind und da sowieso völlig überhöhte Preise von diversen Mannschaften in der Premier League gezahlt werden. Ansonsten noch abgeben, zwingend, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Wird dir noch einer einfallen?
Nö, ich glaube, ich würde mich anschließen. Ich würde jetzt aber nicht Walcott und Chamberlain
verkaufen. Jetzt ziehst du zurück hier, oder was?
Ja, aber dann sind 2 Engländer weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt so...
Naja, mit dem Kontingent, ne?
Wenn man sich überlegt, genau, Homegrown Players, wo müsste man sich denn wieder im Gegenzug englische Spieler holen? Die Frage ist also, schneidet man sich da nicht irgendwie auch ins eigene Fleisch? Das ist natürlich genauso blödes Argument zu sagen, ja, nur weil du ein Homegrown Player bist, darfst du hier noch dabei sein. Aber da würde man natürlich dann sich einen Nachteil verschaffen.
Da habe ich überlegt, das wäre dann so eine quasi so eine Gegenfrage jetzt zu dem Thema schon wieder, wen würden wir holen für das Budget? Ist Lukaku nicht ein Spieler, der aufgrund seines Alters und der Zeit, in der er schon da spielt, als Homegrown gilt? Oder ist das jetzt zu viel verlangt, spontan das zu antworten?
Das kann ich spontan nicht seriös beantworten.
Okay, wir recherchieren das und werden das nachreichen.
Auf alle Fälle in der belgischen Nationalmannschaft spielt, was natürlich, wie gesagt, kein Kriterium ist, weil Homegrown-Player natürlich nicht an die Nationalität per se gebunden ist. Mhm. Klar, aber ich meine, so ein, wir haben es auch häufiger schon gesagt, so ein Kern an englischen Spielern oder an britischen Spielern würde dem Verein ja ganz gut stehen.
Echt? Ich finde, das ist immer das Problem ist. Ja, gut. Ich meine, ausgenommen jetzt mal bei den Spurs, da funktioniert das momentan wirklich richtig gut. Aber an sich jetzt so Basel sind oftmals ja die englischen Spieler irgendwie die Problemkinder gewesen. Ne?
Ja, aber ja, jetzt in dieser Saison vielleicht, aber per se zumindest sind das alles vernünftige Spieler, die rein theoretisch Potenzial haben, um halt auch englische Nationalmannschaft zu spielen. Von daher sehe ich das jetzt erstmal nicht ganz so negativ. Ansonsten, nee, was abgeben würde ich jetzt, nö, ich sehe keinerlei Veranlassung. Also Ziel wäre eher, dass diese Mannschaft weitestgehend zusammenbleibt. Man könnte sich überlegen, ob man Walcott, wenn ein gutes Angebot kommt, oder Oxlade-Chamberlain, weil die Leistungen so nicht gestimmt haben, eventuell abgibt, würde ich jetzt per se erstmal nicht ausschließen wollen. Ansonsten meine Credo schon von, was weiß ich, 2015 Sommer, es braucht drei Verpflichtungen in diesem Transferfenster, dahingehend, dass wir einen Stürmer benötigen, einen defensiven Mittelfeldspieler und aus meiner Sicht eventuell noch einen Verteidiger, der vielleicht auch wieder flexibel in der Defensive einsetzbar ist, dahingehend, dass er sowohl Rechtsverteidiger als auch vielleicht Innenverteidigung spielen kann. Wird natürlich schwierig zu finden sein. Ich könnte mit Xhaka ganz gut leben, auch wenn ich jetzt so häufig ihn noch nicht spielen sehen habe. Lukaku wäre aus meiner Sicht eine ideale Lösung für den Sturm, aber ich würde auch jeden anderen treffsicheren Stürmer nehmen. Und Verteidigung bräuchte man auch mit dem Hinblick darauf, dass Koscielny, Gabriel, Mertesacker ein bisschen verletzungsanfällig sind. Peer auch jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Denke ich, sollte man da dem Kader noch etwas Tiefe geben. Also mit diesen drei Baustellen, wenn die irgendwie erstmal vernünftig angegangen werden, wäre ich schon sehr zufrieden. Und da kommt es mir jetzt gar nicht auch aufs Geld an. Ich meine, das Beispiel Elneny hat ja gezeigt, dass man nicht das ganz große Geld rauswerfen muss, um zumindest dem Kader etwas mehr Tiefe und Qualität zu geben. Aber ich glaube, diese drei Positionen sind im Transferfenster zu adressieren.
Ich werfe mal einen ganz netten Namen in die Runde, der ja teilweise durch Selbstvermarktung, teilweise natürlich auch durch die Presse sehr stark in den Vordergrund auch mit Bezug auf Arsenal gebracht worden ist, ist Zlatan Ibrahimovic.
Ja, will ich nicht haben.
Willst du nicht haben? Okay, das ist eine klare Antwort.
Es zerstört sehr die Struktur einer Mannschaft. Aus meiner Sicht eine Diva, ist natürlich ein großartiger Fußballer. Passt, glaube ich, nicht zu unserem Verein.
Im Endeffekt bin ich zu dem Ergebnis auch gekommen, nach langer Abwägung hin und
her. Also ich nach ganz kurzer nur.
Ja, das liegt natürlich nah und sehr schnell auf der Hand, dass so ein Spieler für eine Mannschaft vom Charakter her natürlich schädlich sein kann. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum er im Ursprung ja damals, als er ganz jung war, im Probetraining nicht zu Arsenal gekommen war, weil er ja als arroganter Fatzke bezeichnet worden ist, glaube ich, von Wenger.
Also, hast du die Kolo Touré Story gelesen in dem Buch von John Cross, wie er sich Touré sich vorgestellt hat beim Probetraining bei Wenger. Er hat die mehrere Spieler und auch den Trainer dann direkt umgegrätscht und dann meinte Wenger nur, danach, ja, den nehmen wir, der hat Einsatz.
Ja, gut, das ist eine andere Art, ne?
Genau, aber im Endeffekt, ich glaube, Ibrahimovic ist zu teuer, auch vom Gehalt her und
das Problem bei Ibrahimovic ist sicherlich...
es gibt genug andere Spieler, die ähnliche Trefferquoten haben und vielleicht nicht diese dominante Persönlichkeit
sind. Genau, er hat natürlich immer noch trotz seines Alters die Qualität und das kann man ihm auch nicht absprechen, aber da wäre ich dann auch lieber und mehr bereit, auch vor dem Hintergrund einer hohen Gehaltsstruktur von Ibrahimovic dann eher auf Lukaku zu gehen und da bei der Ablöse vielleicht dann eben noch ein bisschen mehr draufzulegen, weil Ibrahimovic wäre ja frei zu haben, aufgrund der des auslaufenden Vertrages in Paris. Aber ich denke, das ist auch mehr so eine PR-Geschichte, die er selbst steuert, um optimales Ergebnis für sich herauszuschlagen. Und auch heute hat er ja wieder gesagt, ja, vielleicht hört er auch auf. Das glaube ich gar nicht, dass er das tun wird, weil er einfach noch viel zu sehr in Form ist und ja, vielleicht auch einfach zu geil auf Gehalt ist.
Dann wird er sicherlich in Katar Unterschlupf finden können.
Ja, wie auch immer. Ich denke, Ibrahimovic wird seinen Abnehmer finden. Und ich glaube aber auch nicht, dass es Arsenal sein wird.
Es wäre auch kein Wenger-Transfer, wenn man das mal
so... Nein, man könnte natürlich sagen, man kommt jetzt aus einer Art Aktionismus heraus und...
Ich frage, will der auch überhaupt zu uns? Das kann ich mir eben auch nicht vorstellen.
Ja, er hat ja mal gesagt, die Premier League interessant und all solche Geschichten.
Da gibt es ja noch 19 andere Vereine.
United wäre vielleicht auch ein Abnehmer, dann könnte er, ja, neben Schweinsteiger, den könnte er
dann... Ja, die haben zumindest nicht die Hemmung, solche Spieler zu holen.
Das ist richtig,
Um dann auf die Schnauze damit zu fallen, siehe Falcao zum
Beispiel. Bei Mourinho war er ja auch schon mal, glaube ich, unter den Fittichen bei Inter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Chelsea ist dafür auch prädestiniert
eigentlich. Ja,
Guardiola und Ibrahimovic, glaube ich, zum Beispiel bei Man City, das würde ich jetzt so eher sagen, ist auch eine Konstellation, die irgendwie nicht so aufgeht.
Nee. Aber das liegt dann an der Guardiola, glaube ich, nicht an City. Aber im Endeffekt in der Quintessenz kann man sagen, wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen.
Ja, aber wie gesagt, wenn wir schon mal in der Hinsicht einig sind, dass wir drei Spieler benötigen, um dem Kader etwas Tiefe und Qualität zu geben, wäre jetzt ja die Gelegenheit, dass wir nur noch hingehend Gerüchte abklappern. Und ich glaube, Lukaku wäre jemand, der uns weiterbringen könnte, hat auch Erfahrung in der Premier League, finde ich immer von Vorteil, wenn man halt nicht so lange da jetzt erstmal mal ein Jahr braucht oder ein halbes Jahr, um sich an diese Liga zu gewöhnen. Ja, Jamie Vardy und solche Sachen, die auch immer wieder hochkochen.
Bitte nicht.
Dann halte ich jetzt auch irgendwie nicht für die richtige Lösung, kann mir auch nicht vorstellen, dass Vardy von einem amtierenden Meister einfach im Sommer weggeht.
Schöner Seitenhieb. Nein, ich glaube auch, dass Vardy ist eine Sache. Das ist, in der Musik würde man wahrscheinlich sagen, One-Hit-Wonder. Das ist sicherlich zu krass formuliert, aber ich glaube nicht auf dem Niveau, ähnlich wie der Rest der Palace-Mannschaft, das zu halten ist. Und Lukaku, gebe ich dir recht, ein Spieler, der sich auch nicht nur in der Premier League auskennt, sondern sich auch in der Premier League entwickelt hat. Es lief ja nicht von Anfang an so, wie es momentan für ihn läuft oder in den letzten Spielzeiten. Von daher auch eine ganz wichtige Perspektive an der Sache.
Oder man nimmt halt solche Spieler, die jetzt gerade im Ausland wieder kicken, in was weiß ich, Spanien oder Italien, die schon mal in der Premier League gespielt haben. Auch das wäre ja eventuell von Vorteil, dass zumindest das in irgendeiner Form schon mal Premier League-Erfahrung gehabt haben. Gut, du wolltest was zum Thema, bevor wir jetzt gleich auf Preview Watford gehen, wolltest du was zum Thema Ticketbezug bei Arsenal Heimspielen sagen?
Ja, wir haben das, glaube ich, auch schon mal separat angesprochen vor einem halben Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber nicht in welcher Episode?
Nee, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist natürlich schwach von mir, ich weiß. Aber weiß ja, mangelnde Vorbereitung ist ja mein Markenzeichen bei dem Podcast. Nein, Scherz beiseite. Es gibt immer wieder eine Menge Zuschriften über sämtliche Kanäle, über die wir uns auch freuen. Und das ist auch alles gar kein Problem. Wir beantworten es auch immer gerne und so schnell wie möglich. Und oftmals wiederholt sich das in der Gestalt der Frage, können wir Tickets besorgen? Wie kommt man an Tickets und alles, was mit dieser Thematik zusammenhängt? Deshalb habe ich mir gedacht, dass man diese Situation einfach nochmal in den Vordergrund stellen kann und einfach nochmal ansprechen kann. Zum Thema Nummer 1, Tickets können wir nicht besorgen. Hier gibt es nur die eigenen Tickets von uns selbst und die können wir jetzt nicht durch die Weltgeschichte schicken, verständlicherweise. Dann, wie komme ich an Tickets? Natürlich gibt es immer den regulären Bezugsweg über die Red Membership als Einstieg bei Arsenal. Natürlich gebührenpflichtig für die Saison, gibt es auch preisreduziert, soweit ich weiß, ab der Hälfte der Saison mit Membership Package und ähnlichem, wenn man es möchte. Darüber kann man natürlich gehen, da hat man einen Monat vor Spiel dann die Möglichkeit, auf ein gewisses Kontingent von Tickets zurückzugreifen und diese zu buchen über Arsenal direkt. Ist Option 1. Option 2 ist natürlich, wo wir nie zu anhalten wollen, ein gewisser Markt in einer graulich gefärbten Farbe rund um die Tube Station. Das ist natürlich immer möglich, ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, müssen wir nicht drüber sprechen. Es gibt natürlich auch Portale im Internet, die Fußballreisen anbieten. Da werden wir auch immer zu gefragt, ob wir da Erfahrungswerte zu haben. Nein, habe ich persönlich nicht. Hast du da Erfahrungswerte?
Nee, immer wenn ich bisher da war, habe ich es über private und persönliche Kontakte gemacht.
Also von daher müsstet ihr da mal schauen im Internet über Bewertungen dieser Fußballportale. Die machen ja auch auf Sky Werbung und ähnliches. Also so schlecht können die wahrscheinlich nicht sein.
Aber du zahlst natürlich eben deutlich mehr,
ja, als wenn du
so eine Karte direkt
du zahlst beziehst. Mehr und du, das ist, glaube ich, auch an entsprechende Hotelbuchungen oder ähnliches gekoppelt. Das heißt, es bestehen dann Möglichkeiten wie Airbnb oder ähnliches eben dann nicht, die so eine Sache vielleicht mal vergünstigen könnten. Ansonsten ein Geheimtipp, den ich immer noch habe, also zum einen, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber man kann sich immer an den Fanclub Arsenal Germany wenden, da hatten wir ja auch den Christian Reichert hier auch schon im Podcast zu Gast, die kommen immer an eine Zuteilung von Tickets für gewisse Spiele, da muss man aber auch Mitglied im Fanclub sein, um da ranzukommen, da sage ich aber immer, eine Mail kann ja nicht schaden und nachfragen kann man ja immer, je nachdem, ob da von dem Kontingent noch was über ist, vielleicht ist da ja immer noch was zu machen. Da kann man sicherlich arsenalgermany.fc ist es, glaube ich, ne? Oder arsenalfc.de, so war es. Ah, findet ihr auf jeden Fall auch im Internet, ist gar keine Frage. Und als letzten Geheimtipp kann man noch die Variante über Twitter nehmen, das über den Account @arsenal_tickets. Das ist kein offizieller Account von Arsenal, sondern von einem Fan, der quasi dadurch eine Börse geschaffen hat, wo Fans an Fans tauschen können, wenn mal nicht die Möglichkeit besteht, dass man das Ticket nutzen kann. Dann verabredet man das über Twitter, sind dann eben auch immer Preise zum regulären Ticketpreis, also sprich, man spart sich Aufschläge. Da muss man natürlich gucken, klar gibt es auch schwarze Schafe drunter, aber im Austausch am Stadion oder in London kurzfristig, wenn man da ist, ist das immer eine Möglichkeit. Habe ich auch schon mal gemacht, hat mir ein Spiel gegen United und eine 2-1 Niederlage eingebracht, aber immerhin in der vierten Reihe, also von daher war es gar nicht so schlecht. Das zum Thema Tickets, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich trotzdem immer weiter schreiben, ist gar keine Frage, aber das sind so Standardwege, die man abklopfen kann zu der Thematik.
Und die natürlich auch abzuklopfen sind für den 32. Spieltag, was eigentlich unser 31. Spieltag erst ist, weil wir etwas hinterherhinken in der Tabelle. Am Samstag 16 Uhr geht es gegen Watford, die derzeit 14. sind in der Liga und ja, um so ein bisschen um die goldenen Ananas spielen, weil zu weit entfernt von den Abstiegsrängen und zu weit entfernt von den Europapokalplätzen. Haben die letzten drei Spiele verloren, haben uns aber im FA Cup geschlagen. Wir sollten also wissen, wie Watford agieren wird. Und für uns kann es eigentlich jetzt nur noch darum gehen, Zweiter oder Dritter zu werden. Das als Saisonziel jetzt noch auszugeben, oder?
Ja, nach dem Sieg bei Everton war man ja schon wieder so ein bisschen in diesen Hoffnungszug aufgesprungen, der dann schamlos niedergestoßen worden ist durch Leicester und den 1-0-Sieg dann wieder. Aber das ist der realistische oder das realistische Ziel. Platz 2 optimal natürlich könnte sich auch ergeben durch gewisse Ansetzungen jetzt der nächsten Spiele.
Naja, also Platz 2 halte ich für absolut in Reichweite. Wir haben ein Spiel weniger und 6 Punkte Rückstand auf die Spurs. Deutlich schlechteres Torverhältnis. Also das würde ich bei noch 8 auszustehenden Spielen auf alle Fälle in Reichweite.
Ja, definitiv, ohne Frage. Das in jedem Fall. Und Watford, du hast es schon angesprochen, ja, hat sich nicht großartig geändert seit dem FA Cup-Spiel. Sie werden die gleiche Taktik fahren, mit zwei defensiven Reihen stehen, vorne diese sensationellen Stoßstürmer bringen, die wir hoffentlich diesmal ihrer Qualität entsprechend in den Griff bekommen. Und da muss man eiskalt mal die Chancen nutzen und muss da auch ein bisschen mehr Dynamik und Eigeninitiative in den Lauf- und Passwegen auch abseits vom Ball bringen, um diese Reihen einfach ins Schwimmen zu bringen. Und dann müssen die 3 Punkte dort eingefahren werden und im Emirates bleiben. Also nochmal sollte man sich nicht die Blöße geben gegen Watford. Im entscheidenden Zeitraum irgendwas liegen zu lassen.
Ich meine, wir können es auf den Punkt bringen, dass wir alle bis letzten Heimspiele, die jetzt noch anstehen, gewinnen müssen. Das ist gegen Watford, das ist gegen Crystal Palace, das ist gegen West Brom, das ist gegen Norwich und gegen Aston Villa. Sind also absolute Must-Win-Spiele.
Palace werde ich auch persönlich anwesend sein, um den Jungs hier nochmal Druck zu machen.
Das ist ja schon mal nichts. Ja. Dann wird es ja wahrscheinlich nichts an dem Sonntag. Na, Sonntagabend ist das, oder?
Ja, noch ist es Sonntag, ja.
Ja, es bleibt, glaube ich, auch auf dem Sonntag jetzt.
Das ist gut, da kann ich anderweitige Pappverabredungen für Samstag organisieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja gut, also wie gesagt, das sind jetzt Spiele, die auf alle Fälle noch gewonnen werden müssen. Das Restprogramm ist also, was die Heimspiele angeht, auf alle Fälle absolut machbar, dass wir da, wenn bei guter entsprechender Vorbereitung wir mit maximaler Punktzahl rausgehen. Auswärts sieht es etwas komplizierter in dem Sinne aus, dass wir zu West Ham müssen, das ist jetzt in knapp 10 Tagen, zu Man City und nach Sunderland. Sunderland natürlich noch mitten im Abstiegskampf. West Ham kämpft genauso wie Man City noch um Champions League, Europapokal, Euroleague. Es ist also auf alle Fälle, das sind nochmal 2 Brocken, aber wir haben 5 Punkte Vorsprung vor West Ham, 4 Punkte Vorsprung bei Man City bei identischer Spielzahl. Es wäre also ganz gut, wenn wir vielleicht in das City-Spiel, was das unser vorletztes Saisonspiel wäre, vielleicht mit einem Vorsprung reingehen, dass man da jetzt nicht so verdammt wäre, unbedingt gewinnen zu müssen. Das sehe ich eben bei den Heimspielen, die wir haben, auf alle Fälle machbar. Sollte jetzt da keine größere Verletzung noch eine Rolle spielen und eben unter der Prämisse, dass wir konzentriert unsere Leistung abrufen.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss drin sein. City und West Ham müssen auf jeden Fall vor dem Hintergrund gut im Auge behalten werden und wie gesagt auch den Blick nach oben auf Platz 2 richten. Tottenham spielt bei Liverpool an diesem Wochenende. Liverpool ist ja immer so eine Wunderkiste, aber in solchen Spielen, in Anführungsstrichen in den großen Spielen, hatte Kloppo es einigermaßen drauf in dieser Saison, seitdem er da war, hat dann auch wirklich sensationelle Ergebnisse erzielt. Vielleicht kann das so der Schlüssel in Anführungsstrichen sein, vielleicht, dass Tottenham dort Punkte lässt und man näher ranrücken kann, mit der Perspektive da den Rückstand aufzuholen. Und auch City bei Bournemouth, naja, weiß man jetzt auch nicht bei City immer, was da so mal rauskommt nach der Pellegrini-Geschichte und dem vorzeitig bekannt gegebenen Trainerwechsel. Oder ob da nicht der Fokus auch vor dem Hintergrund der jetzt wieder mehr Verletzten nur alleine auf der Champions League liegt. Könnte durchaus was drin sein, aber wie gesagt, wir müssen erstmal unser eigenes Spiel eintüten und nach dem Everton-Sieg und der dortigen Leistung eigentlich eine ganz, ganz gute Anknüpfungsbasis, die natürlich leider durch die Länderspiele so ein bisschen unterbrochen worden ist, aber da sollte man weiter dran festhalten und auch dran anknüpfen.
Ja, es gibt aus meiner Sicht gar keinen Grund jetzt, klar, ob nun Zweiter oder Dritter sieht in der Tabelle schöner aus, im Endeffekt sportlich dieselbe Maßgabe, dass man sich dann direkt für die Champions League qualifiziert, das wäre aus meiner Sicht jetzt das Maximalziel, das man aus dieser Saison leider noch mit rausnehmen kann. Klar, wenn man Zweiter wird, kriegt man ein bisschen mehr Geld, aber letztendlich muss das Ziel eben sein, direkt sich für die Champions League zu qualifizieren. Da sind wir dann wieder bei den herabgestuften Saisonzielen und ja, eben gucken, dass man eine ordentliche und auch gute Leistung bringt, weil es einfach diese Saison schon zu viele Schlechte auch gab. Dann kurze Pause nochmal und dann gibt's den Rausschmeißer für Episode 21. So, wir sind am Ende angelangt von Episode 21. Am Wochenende ist also endlich wieder Liga-Fußball. Die Länderspielpause ist vorbei. 16 Uhr am Samstag gegen Watford. Natürlich nicht im deutschen TV zu sehen. Also wieder über irgendwelche Umwege versuchen, an einen Kommentar oder in irgendeiner Form Ähnliches zu kommen. Ansonsten, ja, ihr kennt die Wege, wie man an Streams und etc. kommt und gucken wir mal, was sich da entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir dann überhaupt groß angucken werde. Vielleicht warte ich auch einfach nur auf das Ergebnis und gucke dann die Zusammenfassung und Match of the Day. Hat jetzt beim Everton, beim letzten Spiel gegen Everton auch ganz gut funktioniert. Da habe ich auch nur mit einem halben Auge hingeschaut und nur mit einem halben Ohr auch hingehört. Vielleicht mache ich das jetzt häufiger nochmal.
Ja, man hält ja an gewissen Sachen fest, ne?
Eben.
Aber deswegen. Talksport oder so ist ja auch immer über Internetradio empfangbar, eine Alternative, die ganz nett ist und zumindest an sowas wie WDR 2 Liga-Konferenz
oder so anknüpft. Man kriegt zumindest die Tore mit und auch die Arsenal-Website bietet ja den
Audio-Kommentar. Ja, aber immer wenn ich den höre, verlieren wir. Das ist witzig. Ich habe den noch nie gehört und wir haben gewonnen. Also das habe ich jetzt für immer aufgegeben. Das werde ich nicht wieder anpacken.
Ja, aber dann wäre es ja einfach hilfreich, wenn wir gar nicht groß uns damit beschäftigen.
Ja, schauen wir, was alternativ möglich ist. Wir sind auf jeden Fall für euch zu erreichen über die üblichen Kontaktwege: E-Mail germgunners@googlemail.com, Twitter Felix ist @medispolis, ich @germgunners, Hashtag GG Podcast wäre da ganz nett. Über Facebook, facebook.com/germgunner oder dem Blog ganz traditionell germgunners.com, dort die Kommentare für alles, was euch da noch auf dem Herzen liegt. Der nächste Podcast ist natürlich auch nicht mehr weit. Wir haben ungefähr den 9. April angepeilt. Das wäre nach dem West Ham-Spiel.
Das West Ham-Spiel ist am 9.
Achso, das West Ham-Spiel ist am 9. Ja, dann habe ich das jetzt hier falsch interpretiert auf der der Planung hier. Also nach dem
West Ham-Spiel. Also wahrscheinlich dann an dem Montag oder Dienstag, je nachdem, wie die Zeit so passt sozusagen und je nachdem, wie viel wir auch besprechen müssen. Man weiß es ja nicht.
Ja, das ist immer.
Wir haben jetzt ja nur noch Liga-Alltag zu
besprechen. Ja, ne? Aber das Arsenal lässt die Themen ohne Ende. Also da wird es nicht langweilig. Wir gucken und bemühen uns auch wieder um einen Gast, den wir dann präsentieren können. Gerne diesmal auf Basis eines Hörers. Aber da werden wir euch natürlich informieren und auch Updates dazu geben. Und spätestens mit der Ausgabe werdet ihr dann wissen, wer es ist.
Es klingt jetzt so, als würden wir sowas wie so ein Germany's Next Topmodel machen. Das stimmt natürlich gar nicht.
Nee, Models laufen hier gerade nicht rum, leider.
Ja. Wir fragen einfach nur, ob jemand mal Lust hat, in den Podcast als Gast zu kommen.
Ja, aber wohl ausgewählt. Nicht jetzt einfach nur so.
Ja, aber klar, Gäste wählt man ja immer aus.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du einfach sagst, hier sind 1000 und ich nehme jetzt den.
Ja gut, aber nach Qualitätsmaßstäben eines Assessment Centers, großer DAX-Unternehmen.
So kann man es vielleicht sehen. Ja. Bleibt jetzt noch die wichtigste Frage zu klären. Guckt man Deutschland gegen Italien heute Abend?
Ja, höchstens aus Mangelalternativen und wenn der Fernseher frei ist. Also Germany's Next Topmodel kommt ja morgen erst. Ach nee, Donnerstag ist das, glaube ich. Ne?
Man könnte natürlich auch eventuell England gegen Niederlande. Ich glaube, ist das England gegen Niederlande? Nee, oder?
Ah, ich hab, nee.
Weiß gar nicht gegen wen.
Frankreich? Nee. Ah, nee. Die Frankreich haben sie nicht. Nee. Ach. Ja, die können schon sehen, also Nationalmannschaft, Länderspielpause, Freundschaftsspiele gehen an uns einfach so vorbei. Ich gucke
nur die Länderspiele, wo möglichst viele Arsenal-Spieler mitspielen oder wo potenziell zukünftige Arsenal-Spieler dabei sind.
Ja, aber um nur zu gucken, dass sich A, keiner verletzt und B, zu gucken, ob der Transferpreis gerechtfertigt ist. Ne?
Richtig, genau. Mhm.
Ja, also mache ich auch
vor allem, dass sich keiner verletzt. Und wenn sich jemand verletzt, dann möchte ich das auch als erstes erfahren.
Ja, haut nach. Mit Ferndiagnose, ne? Natürlich. Hamstring 4 Wochen, ne?
Genau, ja.
Ja, also wie gesagt, Länderspiele, macht da draus heute Abend, was ihr wollt. Zählt nicht darauf, dass wir zwingend gucken.
Doch, ich werde Deutschland gegen Italien, glaube ich, gucken. Vielleicht ist Mario Götze ja jemand, den man sich im Sommer mal holen könnte.
Ja, oder er geht nach Liverpool. Wer weiß es nicht, es ist verrückt derzeit.
Ja, gut, ich glaube, uns gehen die Themen aus.
Ja, wir verabschieden uns jetzt, bevor das Ganze hier qualitativ noch weiter runtersinkt. Ja, schönen Länderspielabend euch allen und wir hören uns dann nach dem West Ham-Spiel wieder. Bis dann.
So sollte es sein. See you. Bis denn.